Die Veranstaltung Querdenker und Anti-Vaxxer ungeimpft in Deutschland, Frankreich und den USA. Das Ganze im Karl-Schurz-Haus, wo eben ein Vergleich mit Frankreich und den USA stattfinden soll. Es gibt auch noch zwei weitere Vortragende, die geladen sind. Vielleicht können Sie vorab mal beschreiben, über welche Thematiken Sie in der Veranstaltung denn hauptsächlich sprechen werden.
Ich werde vor allem über den Querdenker-Protest in Deutschland und die Radikalisierung dieses Protestes sprechen. Wir haben dazu im vergangenen Jahr eine ganze Reihe von Umfragen gemacht, um die Mobilisierungspotenziale dieses Protests und seine politische Zusammensetzung und Ausrichtung genauer zu untersuchen.
Im Veranstaltungstext ist von ungeimpften ImpfgegnerInnen und der Querdenkerbewegung die Rede. Können oder sollen diese Kategorien abgegrenzt werden?
Diese Abgrenzungen sind schwierig, auch wenn es natürlich sinnvoll ist zu unterscheiden, wer denn da sich bewegt und welche unterschiedlichen Motive und Gruppierungen, die hinter diesem Protest stehen. Aber wichtig ist, dass der Corona-Protest in Deutschland insbesondere, aber nicht nur in Deutschland, von Beginn an sehr heterogen war. Er wurde von Beginn an als ein sehr bizarres Bündnis bezeichnet und diese Unterschiede zeigen sich auch beim Blick auf den Straßenprotest, den großen Querdenker-Demonstrationen in Berlin. Wichtig ist, dass es dabei nicht um Protest gegen spezifische Corona-Maßnahmen oder geht, also gegen Schließungen der Gastronomie, von Kultureinrichtungen, Beschränkungen des Schulunterrichts. Ich glaube, diese Unterscheidung ist wichtig, der Protest gegen spezifische Maßnahmen und der Querdenker-Protest, bei dem es im Kern um eine Fundamentalkritik an den demokratischen Institutionen. Wenn man unterscheiden will, dann sollte man das unterscheiden. Und unsere Untersuchung von Protestereignissen, der Entwicklung von Protestereignissen in der Corona-Pandemie zeigt auch, dass Protestereignisse, Demonstrationen, die sich gegen einzelne Maßnahmen richteten in der Frühphase der Pandemie, in zunehmendem Maße überlagert worden sind durch den Querdenker-Protest. Und dass die Querdenker-Bewegung im Laufe des Jahres 2020 in zunehmendem Maße das Protestgeschehen in diesem Bereich geprägt hat und auch das öffentliche Erscheinungsbild dieses Protestes.
Vielleicht dann gerade auch in der Rückschau auf dann auch die Verfügbarkeit eines Impfstoffs. Haben sich denn da die Querdenken-Proteste grundlegend verändert? Also vielleicht auch gerade in Bezug auf eine zunehmende Radikalisierung?
Sie haben sich interessanterweise zunächst durch die Verfügbarkeit des Impfstoffes und die Möglichkeit von Impfungen eher intensiviert. Und sie haben zuletzt auch mit der Impfdebatte und der Debatte um eine Impfpflicht weiter beschleunigt. Im Grunde genommen ist die Debatte um die Impfpflicht ein Konfliktbeschleuniger in diesem Zusammenhang. Wir können hier das Entstehen eines neuen Fundamentalkonfliktes beobachten. Wir müssen ja hinzufügen, dass die Bundesregierung und die meisten Parteien vom Beginn der Pandemie an eine Impfpflicht ausgeschlossen haben. In dem Moment, in dem die Verfügbarkeit eines Impfstoffes in Reichweite war, wurde eine Impfpflicht ausgeschlossen. Man hat zwar in der Bekämpfung der Pandemie ganz stark auf das Impfen gesetzt, aber man ist davon ausgegangen, dass die freiwillige Bereitschaft der Menschen ausreichen wird, um die kritische Masse von Geimpften zu erreichen. Und sie hat insbesondere bei denjenigen, die den politischen Institutionen und der etablierten Politik ohnehin kritisch und skeptisch gegenüberstanden, zu einer Verstärkung des Misstrauens geführt.
Und das alles führt dann auch zu einer zunehmenden Radikalisierung, oder wie kann man das gerade einschätzen?
Und das führt zu einer zunehmenden Radikalisierung. Wir können in diesem ganzen Protest von Beginn an erhebliche Radikalisierungspotenziale erkennen und auch Radikalisierungstendenzen. Ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist die große Bedeutung von Verschwörungstheorien, aber auch die zunehmende Bedeutung extrem rechter Gruppierungen in diesem Protest. Und der Protest ist von Beginn an auch durch eine starke Emotionalisierung gekennzeichnet gewesen. Und das zusammen führt zu einer deutlichen Radikalisierung.
Vielleicht mal den Blick aus Deutschland heraus ein bisschen weiter, also in Bezug auf Frankreich und die USA dann eben beispielsweise. Bedienen sich ImpfgegnerInnen dort denn ähnlicher Narrative?
Für diese Frage sind natürlich meine zwei Kollegen in der Veranstaltung zuständig. Aber ich will so viel schon einmal vorwegnehmen, dass wir durchaus Ähnlichkeiten beobachten können. Grundsätzlich werden wir feststellen, dass dieser Konflikt wie andere Konflikte auch natürlich eingebettet ist in nationale Konfliktstrukturen und in nationale Protestkulturen. Aber jenseits dieser nationalen Unterschiede können wir feststellen, dass der Corona-Protest in diesen Ländern, auch in anderen Ländern, in Italien, in Österreich, durch einen starken antisystemischen Diskurs geprägt ist. Es ist die grundsätzliche Kritik am bestehenden politischen System, am politischen Establishment, an den regierenden Parteien. Und diese Kritik kann, wie in den USA, aus dem politischen System heraus, aus dem politischen Establishment heraus, Donald Trump, geäußert werden. Sie kann aber auch, so wie in Deutschland, von neuen Protestbewegungen gegen eine Regierung geäußert werden.
Es soll ja auch die Frage diskutiert werden, inwieweit uns das Phänomen dieser Proteste und der Impfgegnerinnen auch noch nach der Pandemie begleiten wird, was, finde ich, auch eine sehr spannende Frage ist, wenn es eben auch um ja sozusagen Protest gegen Demokratie oder gegen Establishment ist und ja antisemitische und rechte Tendenzen ablesbar sind. Ja, wie würden Sie denn diese Frage heute beantworten?
Ich würde nicht davon ausgehen, dass dieses Mobilisierungspotenzial mit dem Ende der Pandemie wieder verschwinden wird. Dieses Mobilisierungspotenzial ist nicht mit der Pandemie entstanden. Es war schon vorher da, aber es hat natürlich mit der Pandemie und den Corona-Maßnahmen einen Mobilisierungsanlass gefunden. Ich würde davon ausgehen, dass wichtige Aspekte dieses Mobilisierungspotenzials auch künftig wieder Anlässe finden werden, sich zu artikulieren. Es gibt interessante Parallelen zum Pegida-Protest gegen Einwanderung. Sowohl was Protestformen anbetrifft, als auch was die politische und soziale Zusammensetzung dieses Protestpotenzials anbetrifft, sodass man zumindest für ostdeutsche Bundesländer davon ausgehen kann, dass hier ein bestimmtes systemkritisches Potenzial einen neuen Anlass gefunden hat, um sich zu äußern. Und ich würde davon ausgehen, solche Anlässe wird es immer wieder geben. Insofern ist, wenn man so will, mit dem Corona-Protest der Protest seine Erscheinungsform verändert. Aber wir haben hier die Aktivierung eines Potenzials und die Radikalisierung eines ein politisches Potenzial, das, wenn man sich seine politische Zuordnung anschaut, zu erheblichen Teilen aus der politischen Mitte kommt. Das also nicht von Beginn an radikal war, sondern sich selbst als politisch moderat einstuft, als politisch gemäßigt. Diese gemäßigte Mitte hat sich im Zuge der Proteste in zunehmendem Maße radikalisiert. Und es wird eine der Herausforderungen für unser politisches System sein, inwieweit es gelingt zu verhindern, inwieweit es gelingt, diese Mitte einzubinden und zu verhindern, dass sie sich weiter radikalisiert. Insofern ist es schwierig zu sagen, was da genau geschehen wird und wie sich das genau auswirken wird.